Guten Morgen auch von meiner Seite. Wir wollen heute in Philipper weitermachen. Ich möchte heute von Vers 12 bis Vers 18 mit euch zusammen etwas betrachten. Ja, der Schwerpunkt wird auf von 12 bis 16 liegen. Kapitel 2. Entschuldigung. Also Philipper Kapitel 2 von Vers 12 bis 18. Das schreibt Paulus an die Philipper. Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern auch jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen bewirkt, nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem leuchtet das Licht in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tage des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Wenn aber ich auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über den Opferdienst und über den Opfer und den priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Gleicherweise sollt auch ihr euch freuen und sich mit mir freuen. Nun, nachdem Paulus am Anfang dieses Kapitels den Philippern in Christus dargestellt hat, ihnen gezeigt hat, seine Gottheit, seine Erniedrigung, seine Erhöhung, auch auf seine Gesinnung hingewiesen hat, als er ein vollkommenes Vorbild für jeden Gläubigen dargestellt hat, während er sich an die Gläubigen in Philippi und sagt, darum meine Geliebten. Er will sie zu einem Wandeln, zu einem heiligen Wandel anspornen, zu einem Wandel in Heiligkeit. Und ein geheiligtes Wandeln bedeutet ein Wandel in Absonderung für Gott. Ein Leben voll und ganz auf Jesus Christus, auf den Vater ausgerichtet. Bei mir steht in diesem Abschnitt, vor allem dieser Abschnitt, Ermahnung zu einem heiligen Wandel. Und so fängt der Paulus an darum. Er möchte, dass die Philipper aus der Erkenntnis, aus dem, was sie gehört haben, ihre Schlussfolgerung ziehen. Er möchte, dass das, was sie gehört haben, was sie erkannt haben, was sie gelehrt, wo sie gelehrt worden sind, dass da etwas stattfindet, dass da eine Wandlung stattfindet. Dass das Gehörte, das Erkannte im Leben umgesetzt wird. Dass nicht nur beim Gehörten bleibt, sondern auch Taten folgen lässt. Diese Wirkung der Erkenntnis muss sichtbar werden. Es reicht nicht nur zu glauben, sondern es muss einfach Folgen haben. Und als ich dieses Abschnitt für mich betrachtet habe, ich habe gedacht, ja, Paulus, ein Vorbild. Er wendet sich an die Philipper und sagt nicht, ey, ihr Streithähne. Er sagt zu ihr, meine Geliebten. Die Liebe zu unseren Geschwistern ist ein Zeichen unserer Liebe zu Gott. Wir lesen, daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Es wird nicht jeder erkennen, wenn ihr gut miteinander feiern könnt, sondern dass ihr einander liebt, dass ihr einander vergibt, dass ihr einander trägt. Johannes 13, Vers 34, 35, da lesen wir, da schreibt Jesus, oder sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Liebe zueinander, zu unseren Geschwistern ist auch ein Zeichen, dass wir Gott lieben. Johannes 5, 1. Johannes 5, das schreibt der Apostel Johannes zu uns. 1. Johannes 5, Vers 2. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Also zur Liebe zu unseren Mitmenschen gründet in der Liebe zu unserem Gott. Wenn wir unseren Mitmenschen nicht lieben oder nicht lieben können, so dürfen wir daran zweifeln, ob wir Gott lieben können. Denn wir lesen auch in der Schrift, wo geschrieben steht, wie kannst du sagen, dass du Gott liebst, den du nicht siehst, und dann den Bruder, der mit dir lebt oder den du siehst, nicht liebst. Es funktioniert nicht. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, er ist ein Lügner. Ich habe mir die Frage gestellt, kann ich sagen, ihr Gemeinde Ulm, meine Geliebten, oder andere Übersetzung sagt meine Liebsten, und ich muss zu meinem Beschämung sagen, ich kann es nicht immer. Ich muss sagen, macht es mir auch nicht leicht. Aber wenn ich an mich denke, dann mache ich es auch nicht jedem von euch leicht, mich zu lieben. Denn wir haben alle unsere Eigenheiten, alle unsere Macken, alle unsere Schwächen. Und da ist es nicht leicht zu sagen, ihr meine Geliebte. Aber der Herr erwartet von uns. Er hat uns ein Gebot gegeben, dass wir einander lieben. Einander lieben, egal wie wir sind. Einander so lieben, wie er uns geliebt hat. Einander so annehmen, wie er uns angenommen hat. Er hat nicht gewartet, bis wir uns gebessert haben. Er hat nicht gewartet, bis wir etwas geleistet haben, sondern er hat schon, bevor wir da waren, also die, wie jetzt leben, bevor wir da waren, hat er schon bezahlt. Er hat seine Liebe am Kreuz auf Golgatha bewiesen. Und dann sagt er weiter, und das ist ein wunderbares Zeugnis für die Gemeinde in Philippi, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid. Nicht allein in meiner Gegenwart, sondern auch jetzt noch viel mehr in meiner Anwesenheit. Allezeit gehorsam gewesen sein. Kann es Gott von uns sagen, dass wir allezeit gehorsam gewesen sind? Und wen waren die Philipper gehorsam? Waren sie Paulus gehorsam? Ja, auf den ersten Blick schon. Als Paulus nach Philippi kam und ihnen das Wort Gottes dargebracht hat, haben sie es bereitwillig aufgenommen. Und ihn aufgenommen und auch sich auch taufen lassen haben. So lesen wir im Apostelgeschichte 16. Doch letztendlich waren sie gehorsam dem Worte Gottes. Durch Paulus haben sie dargestellt bekommen, was Christus für sie getan hat. Durch diese frohe Botschaft wurden sie aufgerufen, eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung für Gott. Und in dieser Entscheidung waren sie gehorsam. Sie haben Gott angenommen, sie haben Christus angenommen und wurden seine Kinder. Und Gehorsam heißt Glauben, das Gegenteil, und Gehorsam heißt Unglauben. Und wie oft fällt uns doch dieser Gehorsam? Wie oft sind wir wie kleine, bockige Kinder, die gerne ihren Willen durchsetzen wollen? Doch Gehorsam ist sehr gut, sehr hoch angesehen beim Herrn. Es ist mehr als alles andere. Ich dachte an eine Stelle aus dem Alten Testament, aus der Geschichte Israels, an König Saul. Wir lesen 1. Samuel 15. König Saul führte einen Krieg, so wie Gott es befohlen hat, gegen ein Volk. Und es sah gegen Amalek. Und er sah ganz gut aus. Er hat das Volk geschlagen, vernichtet. durch Ware nicht ganz nach der Vorgabe des Herrn vorgegangen. Er hat die beste Rinde, beste Schafe, bestes Vieh übrig gelassen. Er hat sich gedacht, ach, das ist doch würdig, meinem Gott zu opfern. Der wird es bestimmt nicht ablehnen. Das steht nicht geschrieben, aber so könnte ich mir vorstellen, dass er gedacht hat, ich, das Allerbeste, das wirklich Mastvieh, das bringe ich dem Herrn. Und er tut es auch. Wir sehen aber die Reaktion von Samuel und von Gott. Er sagt zu ihm in 1. Samuel 15, Vers 22, oder ab Vers 22, Samuel aber sprach zu Saul, hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit, besser als das Fett von Widern. Denn Ungehorsam ist die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, und so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Gehorsam ist besser als Opfer. Wir können wunderbar mit unseren Gaben dienen. Wenn wir singen können, können wir wunderbar singen. Wenn wir besonders redebegabt sind, können wir super zur Ehre Gottes einsetzen. Wir können viele Dinge in unserem Leben tun. Doch wenn wir es in Ungehorsam tun, so ist das gar nichts wert vor Gott. Er kann es nicht annehmen, weil Ungehorsam Auflehnung gegen ihn ist. Wir können uns noch so schön anstrengen, noch so viel für Gott tun, doch wenn es nicht aus Gehorsam geschieht, so hat es absolut keinen Wert. Vielmehr muss uns Gott oder kann uns Gott dafür strafen, wenn wir ungehorsam sind. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 14, ihr seid meine Freunde. Er nennt uns seine Freunde und dann die Bedienung, wenn ihr meine Gebote tut. Wenn ihr meine Gebote nicht tut, das Gegenteil vom Freund ist der Feind. Und wer möchte schon, oder möchten wir unseren Herrn als Feind haben? Es ist nicht entscheidend, was ich für richtig halte. Es ist nicht entscheidend, was meine Frau für richtig hält, was mein Kumpel, was mein guter Freund für richtig hält, was andere für richtig halten, sondern es ist entscheidend, was Jesus, was sein Wort für richtig, ja, für richtig hält, was er uns in seinem Wort sagt. Und es ist allein entscheidend, ihm allein gehorsam zu sein. Und dann aus diesem Gehorsam heraus, sagt Paulus zu den Philippern, weil ihr ja so gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Anwesenheit, sondern in meiner Abwesenheit, so verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Der Luther übersetzt das, schaffet, dass ihr selig werdet. Und hier ist nicht die Errettung von unseren Sünden gemeint. Nicht die Vergebung der Sünden, die wir allein aus Gnaden bekommen vor Gott, die wir allein als Geschenk annehmen dürfen. Ist der Rettung gemeint oder Seligkeit als Wandel, als heiligen Wandel, als unser Leben, als Auswirkung an unsere Rettung? Wir können zu unserer Rettung nichts herbeitragen. Der Herr hat für uns bezahlt. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Und was vollbracht ist, kann nicht nochmal vollbracht werden. Es geht hier um unser Leben, hier als seine Kinder. Und da können wir sehr wohl mitwirken. Gott lässt uns, oder er rettet uns und lässt uns nicht an dem Stand, wie wir sind, im Zeitpunkt, was wir gerettet sind, sondern er will uns verändern durch seinen Geist, durch sein Wort, wirkt er in uns. Und wir dürfen da mitarbeiten, oder wir sollen vielmehr mitarbeiten. Epheser 2, Vers 10 lesen wir. So sieht unsere Rettung aus. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Es ist wunderbar zu wissen, dass unser Herr Jesus uns nicht nur errettet hat und dann gesagt hat, jetzt seid ihr freigesprochen, ihr habt keine Schuld, jetzt guckt, dass ihr gottgefällig wandelt. Er überlässt uns nicht uns selber, sondern er hat alle Werke schon vollbracht. Wir dürfen in ihnen wandeln oder wir müssen in ihnen wandeln. 1. Petrus 1, Vers 17. Schreibt der Petrus, wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen die Person richtet, nach dem Werk eines Einzelnen, so führt euer Wandel in Furcht, solange ihr hier als Fremdlinge aufhaltet. Wandeln in Furcht. Wir dürfen unser Leben nicht auf die leichte Schulter nehmen, wenn wir Gott nachfolgen. Eifrig bestrebt, Berufung und Auserwählung festzumachen. Aber wie oft fällt es uns an dieser Furcht? Furcht unserem Herrn gegenüber. Paulus sagt, wandelt oder vollbringt eure Rettung mit Furcht und Zittern. Wie oft ist uns unser Gott zu einem Kumpel geworden? Besonders jetzt in letzter Zeit, wenn man so mit manchen redet, wird Herr Jesus, unser Retter, als ein Kumpel angenommen. Aber mit dem kann ich quatschen über alles. Zu dem kann ich kommen, wie ich will. Total freundschaftliches und so lockeres Verhältnis. Natürlich sagt uns Jesus, ihr seid meine Freunde. Doch ist er auch unser Herr. Und wir kennen das nicht in unserem, ja, hier in Deutschland und in unserer Geschichte, was es heißt, vor einem König zu stehen, der mit einem Wort das Leben beenden kann. Der mit einem Wort deine Familie zerstören kann, der mit einem Wort, ja, über dich und deine Lieben entscheiden kann. Wo es in seiner Macht steht, alles mit dir zu machen, du kannst nichts machen dagegen. Du kannst nichts dagegen wehren. Unsere Generation ist, ja, furchtlos geworden. Furchtlos im negativen Sinn. Wir können uns alles erlauben, wir brauchen nicht zu fürchten, dass uns jemand etwas antut. Und diese Furchtlosigkeit, diese, ja, man kann sagen, Frechheit, die ist auch im Glaubensleben sichtbar. Leider. Wenn wir von den Propheten oder aus der Offenbarung lesen, als Johannes die Herrlichkeit des Herrn sah, fiel er aus seinem Angesicht. Wie tot. Warum war das so? Er hat sich gefürchtet. Es war eine Ehrfurcht des Herrn, die ihn dazu, ja, trieb oder die es ausbewirkte. Furcht des Herrn ist Böses zu hassen, Stolz und Übermut zu hassen, verkehrten Mund zu hassen. Mir gefällt diese Übersetzung von Luther, schaffet, dass ihr heil oder dass ihr selig werdet. Schaffen bedeutet, wir müssen uns anstrengen. Wir müssen etwas tun. Wir müssen kämpfen. Wir müssen gegen uns selber vorgehen gegen unsere Begierden, gegen unser Ich, gegen unser Stolz. Aber es ist nicht ein Kampf, der vergeblich ist, sondern in Vers 13 sagt Paulus, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Wie ich schon gesagt habe, der Herr hat die guten Werke für uns bereitet. Der Herr hat es vollbracht, wir müssen oder wir dürfen darin wandeln. Es ist auf den ersten Blick Widerspruch. Zuerst sagt der Paulus, schaffet was, und dann sagt er, denkt daran, Gott macht es in euch. Ja, was ist jetzt, schaffen oder schaffen lassen? Und Gott hat es so wunderbar in seinen Plan eingerichtet, dass wir mitarbeiten dürfen an unserem Heil. Dass wir die Werke, die er vollbracht hat, die er für uns bereitet hat, in unserem Leben sichtbar werden lassen. Jesaja Vers 26, Vers 12. Es ist ein Loblied der Erlösten. Es schreibt er, uns aber wirst du Frieden schaffen, denn auch alle unsere Werke hast du für uns vollbracht. Wir müssen uns nicht abrackern, wir müssen uns nicht kaputt schaffen, wir dürfen in den Werken wandeln. Johannes 3, Vers 27, da sagt er, ein Mensch kann sich nichts nehmen, sagt Johannes zu Jesus, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Er spricht Jesus zu uns, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, wenn ich nichts tun kann, dann muss ich auch nichts tun. Und doch sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebe. Ihr müsst an mir bleiben, auf dass ihr Frucht bringen könnt. Und es ist eine ernüchternde und eine befreiende Wahrheit gleichzeitig. Ernüchternd, weil ich mir nichts einbilden kann, dass ich etwas tun kann. Ich kann nichts Wohlgefälliges vor Gott tun. Wenn ich es getan habe, so hat es bestimmt in den Haken. Ich kann aus meiner Kraft nichts zur Ehre Gottes tun. Zu Unehre schon, aber nicht zu seiner Ehre. Und wenn ich was getan habe, so kann ich mich rühmen. Rühmen, dass ich etwas getan habe. Und da liegt auch der Haken. Ich nehme die Ehre, die Gott gebührt, mir selber, oder ich schreibe mir selber zu. Und wenn ich ihm die Ehre beraube, so stelle ich mich mit ihm auf eine gleiche Stufe. Eine befreiende Wahrheit, weil ich keinen Leistungsdruck mehr habe. Ich darf und kann dem Herrn überlassen, in mir zu wirken. Ich muss ihn nur zur Verfügung mich stellen. Ich muss meinen Willen, seinen Willen legen und so darf oder so wird er die Werke in mir vollbringen. Und durch diese Werke wird der Herr verherrlicht, weil ich ja erkannt habe, dass sie nicht aus mir sind, sondern aus dem Herrn. Ich gebe ihnen die Ehre. Und Gott belohnt es auch. Geleitet vom Geist Gottes können wir die Früchte des Geistes hervorbringen. Nicht unsere Früchte, sondern die Früchte, die Gott durch seinen Geist in uns wirkt. Und das sind nach Galater 5 sind die Liebe, das ist die Freude, der Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, das ist die Treue, die Sanftmut, die Selbstbeherrschung, sind alles Früchte, die uns als gefallene Menschen total fremd sind. Das ist die Liebe, nicht die Liebe zu sich selbst gemeint, sondern die Liebe zu Gott und zu meinen Nächsten. Die Freude. Wer kann uns Freude geben, die wirklich besteht? Nur Gott alleine. Wer kann uns Frieden geben? Auch nur Gott alleine. Auch Freundlichkeit, Langmut, Güte. Alles wunderbare Früchte, die wir an uns selber nicht hervorbringen können. Philipp 1, Vers 6. Bestätigung. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis an den Tag Christi. Das Werk, das Gott in uns angefangen hat, bei der Errettung, wird er auch vollenden. Wir dürfen mitarbeiten, aber Hauptarbeit oder die Aufgabe liegt bei Gott. Und dann wendet er an die Philipper und sagt, tut alles ohne Murren und Bedenken oder ohne Zweifel, ohne Hinterfragen. Man kann auch Bedenken kritisieren übersetzen. Oh, wie hasst doch unser Gott unsere Muren? Denken wir, wir haben in der Bibel, in der Heiligen Schrift, besonders im Volk Israel, genug Beispiele, wo Gott es bezeugt und wo wir lesen können, ja, wie das Volk gemurrt hat und wie sie dafür bezahlt haben. Wie schnell murren auch wir hier in diesem Land, auch in unserem Leben. Gott hat uns ein warnendes Beispiel, seine Folge hinterlassen, und wir dürfen aus ihren Fehlern lernen. Wenn wir lesen, 2. Mose nach dem Auszug, über was sie alles gemurrt haben. Zuerst das fehlende Wasser. Gib uns Wasser. Dann uns Ekels von der Manna. Gib uns Fleisch. Ja, hast du uns aus der Ägypten rausgeführt, dass wir hier in der Wüste sterben? Wenn wir lesen, wie Gott das bestraft hat, dann müssen wir sagen, eine harte Strafe. Die 10, wir haben letzte Woche gehört, die 10 Kundschafter, die das Volk aufgewiegelt haben zum Muren. Und das ganze Volk, alle Männer über 20 Jahre, die aus Ägypten gekommen sind oder ausgezogen sind, haben ihre Muren mit dem Leben bezahlt. Keiner von ihnen hat das ewige, das heilige Land, das ausgewählte Land erreicht, außer zwei, die nicht gemurrt haben. Alle anderen mussten dran glauben. 40 Jahre anstatt 40 Tage. Und das nur, weil sie gemurrt haben. Nur weil sie gemurrt haben. So schwer wiegt Murren in Gottes Ohren. Und wenn wir murren, werden auch nicht verschont bleiben, weil wir nicht aufhören damit. Im 5. Kapitel Jakobus lesen wir, murrt nicht gegeneinander, denn der Richter steht vor der Tür. Und wenn der Richter vor der Tür steht, kommt er nicht zum Tee trinken, sondern er wird uns richten. Und wer will von uns gerichtet werden? Das Murren ist eine Auflehnung gegen Gott. Durch Murren stellen wir unseren Gott in Frage. Wir stellen seine Weisheit in Frage. Ach Herr, kannst du nicht anderes machen? Es ist irgendwie missraten, was du da getan hast. Wir stellen seine Kraft in Frage. Wir vertrauen seine Kraft nicht, dass der uns erlösen kann. Wir stellen seine Souveränität, seine Gerechtigkeit, seine Ehre in Frage. Wir stellen uns selber auf die gleiche Stufe mit Gott, denn wenn wir murren, machen wir bekannt, dass wir das Gleiche wie er können, vielmehr nur besser können wie Gott. Und das ist doch mindestens eine Anmaßung. Und was meinen wir, was hat uns dann zu erwarten, wenn wir uns auf die gleiche Stelle mit Gott stellen? Das Volk Israel musste oft mit Leben bezahlen für dieses Murren. Sie müssten die Früchte tragen. Doch wir werden Früchte tragen, wenn wir es weit genug treiben. Und dann Vers 15 und 16 spricht Paulus, damit ihr unsträflich und lauter seid. Man kann auch seid mit werden, damit ihr unsträflich und lauter werdet, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Wenn ihr jetzt alles das verstanden habt, so müsst ihr euer Leben ändern. Ihr müsst unsträflich und lauter werden. Ihr müsst euer Leben so führen, dass keiner gegen euch einen Angriff führen kann oder eine Anklage erheben kann. Ihr müsst lauter oder transparent werden. Wir müssen alles erklären können, was wir tun. Es muss da nichts etwas Dunkles sein, sondern wie ein durchsichtiges Glas müssen wir wandeln. Kinder Gottes ohne Tadel. Inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Gott hat uns ins Leben gerufen, ins Leben hingestellt. Nicht, dass wir uns an sich selber erfreuen, sondern dass wir in ihr leuchten als Lichter. Dass wir der Welt zeigen, was Licht ist, damit wir der Welt Zeugnis geben von dem, was Gott für uns getan hat. Damit wir die Welt auch warnen von dem, was sie erwartet. Und wir als Kinder Gottes haben etwas darzubieten. Das Wort des Lebens. Es ist nicht für uns zu behalten. Gott hat uns das Leben geschenkt und er möchte, dass wir dieses Geschenk auch weitergeben. Er möchte, dass dadurch Menschen erfahren von seiner Güte und seiner Gnade und dass noch viele gerettet werden. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf dass alle, die an ihm glauben, gerettet werden. Und wie können sie glauben, wenn sie nie was von ihm hören? Wie können sie glauben, wenn wir das Wort des Lebens für uns alleine behalten, wenn wir es nicht weitergeben? Und dann sagt Paulus, oder erwartet Paulus, dass er nicht vergeblich gelaufen ist. Er möchte am Tage des Christi sehen, dass seine Arbeit dort in Philippi nicht vergeblich war. Dass seine Arbeit dort in Philippi Früchte bringt. Früchte für Gott und zu seiner Ehre, zu Gottes Ehre. Es ist auch unsere Aufgabe, zu arbeiten. Und wir dürfen auch hoffen oder uns darauf freuen, dass unsere Arbeit auch nicht vergeblich sein wird. Denn wir lesen, der Herr verbringt es in uns. Und wenn der Herr wirkt, so ist das nicht vergeblich. Und zum Schluss sagt er, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Er freut sich über diese Geschwister in der Gemeinde Philippi. Er freut sich, weil sie gehorsam sind, weil sie auch gehorsam bleiben und dem Wort, dem Herrn weiterhin nachfolgen. Und egal was geschieht, wir dürfen wissen, dass der Herr mit uns ist. Wie wir gelesen haben, er hat die Rettung angefangen, er wird sie auch vollenden.